Danke dir, Pietro. Nice, die Ventilatoren stehen, das Pult steht, ihr seid da. Schön, hier zu sein. Ich habe vom Heiligen Geist ein bisschen, also den Impuls bekommen, den Nudge, euch ein bisschen etwas, euch Gottes Wort zu bringen, die ich aus der Phase gewonnen habe, aus den letzten Jahren und wo ich jetzt gerade bin. Die letzten, wie einige von euch im Raum wissen, die mich kennen, waren die letzten Jahre nicht immer leicht oder nicht unbedingt leicht. Und es ist auch nicht leicht jetzt für uns als Familie. Aber das ist Leben. Und ihr kennt das sicher auch, dass es so viele Momente und Phasen im Leben gibt, wo Dinge gleichzeitig passieren. Es ist gerade Sommer und trotzdem ist nicht jeder von uns erfrischt. Du kannst dankbar sein und gleichzeitig erschöpft. Du kannst Gott vertrauen und trotzdem Angst haben. Du kannst Hoffnung haben und trotzdem gerade durch Schmerz gehen. Du kannst wissen, dass Gott gut ist und gleichzeitig nicht verstehen, warum diese schwierige, harte Phase einfach nicht aufhören will. Und warum es noch immer so aussieht. Und wir leben oft in der Vorstellung, dass wenn etwas schwierig ist, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Dass etwas nicht stimmt. Dass wenn wir Gott vertrauen, dann müsste es doch leichter werden. Dann müsste doch, wenn ich alles richtig mache, müsste mein Leben doch irgendwann geordnet sein. Aber die Realität des Lebens sieht anders aus. Die Realität auch des Glaubens sieht anders aus. Weil die Bibel zeigt uns immer wieder, dass Gott Menschen nicht erst dann begegnet, wenn alles in ihrem Leben okay ist. Wenn alles perfekt ist. Sondern er wirkt mitten in der Spannung. Mitten im Chaos. Mitten im Schmerz. Mitten in Situationen, die wir uns einfach anders vorgestellt hätten. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Über ein Prinzip, das ich zutiefst glaube, ein göttliches Prinzip ist. Und das nenne ich das Prinzip der Gleichzeitigkeit. Und dazu möchte ich jetzt mit meiner zentralen Bibelstelle anfangen. Und zu der werden wir danach noch einmal zurückkommen. Es ist 2. Korinther 4, 16 bis 19. Ich lese sie aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lang. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von allem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht und das Unsichtbare bleibt ewig. Und das Leben bedeutet einfach auch Spannung. Und wir werden immer in irgendeiner Art von Spannung leben. Und ich habe aber das Gefühl, dass wir in unserer heutigen Zeit immer schwieriger mit dieser Spannung umgehen können. Wir neigen zu der Einstellung, eben, dass wenn etwas nicht gut ist und nicht passt und wenn ich Spannung erlebe, dann kann doch etwas, dann ist das Ganze nicht gut. Dann ist es nicht richtig, dann muss ich hier raus. Wir haben dieses entweder es ist gut oder es ist schlecht. Also dieses entweder oder. Oder nein, ich kann auf keinen Fall zum 80. Geburtstag meiner Tante gehen, weil mit dieser und dieser Einstellung von ihr kann ich nicht und das passt nicht. Und wenn ich jetzt dorthin gehe, dann wäre das doch fake, dann tue ich ja so, als ob wir Happy Family wären. Aber wenn wir warten, bis wir immer einer Meinung sind, um als Familie zusammen zu feiern, dass alles gut ist, um alles gut ist, dass wir feiern, dann warten wir, dann good luck. Dann warten wir lange. Oder, nein, mein Leben muss erst geordnet sein. damit ich in die Church gehen kann, damit ich unter Christen gehen kann. So kann ich doch nicht unter Christen gehen. Davor muss alles in Ordnung sein und ich muss mich versöhnt haben. Aber auch um darauf zu warten, um unter Christen zu gehen, um in die Church zu gehen, bis in meinem Leben alles in Ordnung ist, warte ich auch lang. Ewig. Und das Prinzip der Gleichzeitigkeit ist deswegen so göttlich, weil Gott nicht darauf wartet, dass unser Leben vollkommen in Ordnung ist, bis er uns zu sich zieht. Er wartet nicht darauf, dass du dein Leben wieder komplett im Griff hast, bevor er zu dir sagt, ich möchte jetzt schon in dir wirken und ich möchte jetzt schon durch dich wirken. Gott wirkt mitten in unserer Unvollkommenheit. Denkt an eine Frau, die gerade schwanger ist. Auf der einen Seite Ängste und Gedanken und fühlt sich nicht bereit. Wann fühlt man sich denn bereit dafür? Und auf der anderen Seite gleichzeitig spricht Gott ihr zu, aber ich traue es dir zu. Oder ein Beispiel der Gleichzeitigkeit aus meiner vergangenen Woche. Meine zwei Mädels und ich, genießen es gerade sehr, wenn wir an einem Abend gemeinsam in mein großes Bett, also in das große Bett gehen und gemeinsam schlafen gehen. Dann hören wir uns noch eine Hörgeschichte an oder es ist einfach gemeinsam den Tag abzuschließen. Und ich versuche es mit ihnen einmal pro Woche zu machen, weil wir durch sehr viel Veränderung durchgehen und diese Quality Time ihnen Sicherheit gibt und für sie und Stabilität und Nähe und sehr besonders für sie ist. Also habe ich ihnen letzten Montag versprochen, okay, morgen Abend machen wir das. Was ich aber komplett vergessen hatte, als ich es ihnen versprochen hatte, dass wir für Dienstagabend schon was ausgemacht hatten und Besuch erwartet haben. Ein Besuch kommen würde, Pläne hatten. Und als es dann am Dienstag Zeit zum Schlafen gehen war, war der Besuch natürlich noch da. Und ich so, okay, Bedtime, Zähne putzen, wir gehen Schlafenszeit. Und dann großes Drama, große Tränen. Aber du hast uns gestern versprochen. Und ja, sie hatten recht. Ich hatte ihnen gestern versprochen. Und mir ist es extrem wichtig, meine Versprechen zu halten und das zu halten, was ich ihnen sage. Eben, zwecks Stabilität und Vertrauen und Sicherheit. Und ich habe mich entschuldigt und ich habe es zugegeben und dass es mir leid tut. Und ich habe versucht zu erklären, warum es nicht funktioniert hat. Aber irgendwann ist mir klar geworden, nein, ich muss dieses Versprechen jetzt einhalten. Und bin rausgegangen und habe zu meinem Besuch ganz ehrlich erklärt, worum es geht und habe den Abend beendet und auf ein anderes Mal verschoben. Aber trotzdem musste ich mir anhören, Mami, du brichst all deine Versprechen. Du haltest deine Versprechen nie. Und das konnte ich nicht so stehen lassen. Ich habe mich zu ihnen runtergekniet und habe gesagt, aha, welche ganzen Versprechen halte ich denn nicht? Naja, heute. So, ja, das stimmt. Ich habe einen Fehler gemacht. Und ja, letztes Mal, als wir im Geschäft waren und du gesagt hast, die Süßigkeiten kaufst du nächstes Mal. Okay, das zählt nicht. Obwohl ich gelernt habe und meine Standardantwort jetzt im Geschäft ist, nein. Nichts anderes. Weil alles andere kann man später reden. Aber im Geschäft ist sie, nein. Aber ich habe sie angeschaut und habe gesagt, ja, mir ist heute ein Fehler passiert und das tut mir extrem leid. Aber Mami hält so gut wie alle ihre Versprechen. Die Versprechen, die ich halte, siehst du aber nicht. Die Versprechen, die ich den ganzen Tag bis jetzt gehalten habe, siehst du nicht. Das, was ich dir gestern zugesagt habe und umgesetzt habe, das siehst du nicht. Das, was ich dir vorgestern zugesagt habe und die Wochen davor angekündigt habe und umgesetzt habe. Ja, ich habe dich heute enttäuscht und Mami macht Fehler und gleichzeitig ist Mami vertrauenswürdig. Und gleichzeitig, obwohl ich Fehler mache, kannst du Mami vertrauen. Slavka hat im Teammeeting ein sehr, sehr schönes Beispiel von Gleichzeitigkeit erwähnt und das würde ich gerne aufbringen. Für uns hier in der Church, wie Gleichzeitigkeit aussieht. Wir sind zum einen, sind wir Gastgeber in diesem Haus und wenn Menschen zum ersten Mal kommen, sind wir Gastgeber und heißen sie willkommen. Gleichzeitig bauen wir dieses Haus gemeinsam und gleichzeitig sind wir aber Mitbewohner und Bewohner dieses Hauses. Und auch im Church-Kontext, denke ich, und in unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens können wir oft die Dinge sehen, die nicht funktionieren und wir fixieren uns auf das, was nicht funktioniert und vergessen komplett, was gleichzeitig gut ist. Wir sehen die Fehler und übersehen die hunderte Momente an Liebe und Treue und Wertschätzung. Und natürlich, bitte versteht mich richtig, spreche ich hier nicht von Situationen, wo Grenzen gesetzt werden müssen, wo Verletzungen und Umstände ernst genommen werden müssen. Aber ich spreche von unseren alltäglichen Beziehungen und unseren Gedankenmuster, die wir haben. Das Leben ist eben kein Entweder-Oder. Es ist kein erst wenn alles gut ist. Es ist kein erst wenn alles perfekt ist, dann kann ich Frieden haben. König David schreibt über genau diese Realität in Psalm 23,5, wo er sagt, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er schreibt nicht, du vernichtest zuerst meine Feinde und dann essen wir gemeinsam. Nein, währenddessen, gleichzeitig, die Feinde sind noch da und trotzdem sitzt David am Tisch mit Gott. Die Umstände haben sich nicht verändert, aber David konzentriert sich auf den einen, mitten in den Umständen. Er nimmt Platz, er lässt sich mitten in den Umständen nähern von Gott. Mitten in den Umständen bleibt er in Gottes Gegenwart. Unser Leben ist gefüllt von unterschiedlichen Bereichen, die gleichzeitig existieren und sich gegenseitig beeinflussen. Wie unsere Beziehung zu Gott, unsere Ehe oder unser Single-Dasein, unsere Familie, unsere Freundschaften, unsere Gesundheit, Beruf, Finanzen, unser Gemeindeleben, unsere Kreativität, unser Einfluss, den wir nach außen haben. Keiner dieser Bereiche existiert völlig unabhängig voneinander. Sie beeinflussen einander, sie reagieren aufeinander, sie färben aufeinander ab. Und die Bedürfnisse in diesen Bereichen verändern sich ständig. Und wir haben oft diese Idealvorstellung in unserem Kopf, ich zumindest. Es gibt doch sicher diese perfekte Balance. Dass alles gleichzeitig gut läuft. Und wenn ich diese perfekte Balance finde, dann passt es sicher, dann ist es gut. Aber die Wahrheit ist, diese perfekte Balance ist ein Mythos. Es gibt keine einmal eingestellte Lebensbalance, Work-Life-Balance oder wie auch immer die Balance, wenn ich so viel Zeit mit den Kindern verbringe und so viel Zeit mit meinem Partner und so viel Zeit in die Church investiere und das alles so, dann passt's. Dann bin ich überall gut bedeckt und dann, diese Balance ist ein Mythos. Das Gleichgewicht wird sich immer wieder verschieben. Unterschiedliche Bereiche in unserem Leben werden zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Aufmerksamkeit brauchen. Wir können heute nicht wissen, was unser Kind in 2 Wochen braucht. Wir wissen nicht, was am Montag vor der Tür steht und auf uns zukommt. Und es gibt einfach diese Tage und Wochen, zumindest bei mir, wo alles einfach gleichzeitig passiert. Und ich bin von Natur aus kein super strukturierter Mensch. Auch wenn ich viel organisieren muss, ich muss mich sehr bemühen. Es liegt mir nicht unbedingt in meiner Natur. Aber trotzdem wünsche ich mir manchmal, ach wie schön wäre es, wenn da eine Ordnung wäre. Wenn ich einfach ein simples und geordnetes Leben führen könnte. Ein Leben, in dem ich ganz genau weiß, was passiert. ein Leben, in dem es einfach passt. Simpel und passt. Aber die Realität sieht meistens anders aus, weil das Leben einfach nicht schwarz-weiß ist. Und es ist fast immer vieles gleichzeitig. Und es gibt Phasen im Leben, manchmal über Tage, manchmal über Monate und manchmal über Jahre, die einfach nur schwer sind. Phasen, von denen man sich wünscht, Gott kann das nicht einfach vorbeigehen. Aber wir blühen nicht auf, dann wenn das Leben leichter wird. Wir blühen auf, wenn unsere Wurzeln tief gehen. Und das ist keine billige Floskel. Ich möchte nicht, dass meine To-Do-Liste oder die Krisen rundherum oder die Krise, in der ich mich selber befinde, bestimmt, ob mein Leben Frucht bringt oder nicht. Für mich bedeutet Frucht bringen, blühen, auch was Anja gerade über Malis gesprochen hat. Blühen bedeutet nicht, dass alles perfekt läuft. Es bedeutet, dass mein Leben auch mitten in schwierigen Umständen etwas von Jesus widerspiegelt und auf ihn hinzeigt. Dass es anderen, dass mein Leben weiterhin anderen Menschen Hoffnung schenkt. Dass Menschen durch mein Leben etwas von seiner Liebe sehen können. Aber wer bin ich, gleichzeitig zu glauben, dass nicht Bereiche meines Lebens irgendwann fallen werden oder ins Wanken kommen? Wer bin ich zu glauben, dass Bereiche in meinem Leben, dass immer alles funktionieren wird oder muss? Und ich glaube, dass wir oft getrieben werden von Erwartungen oder Erwartungen, von denen wir glauben, dass andere sie an uns haben oder unsere eigenen Erwartungen an unser Leben. Und ich glaube auch, dass wir oft wie so ein Artist, der Teller am Stab hat, von einem Teller zum anderen geht und versucht, alle Teller irgendwie oben zu halten, damit nichts runterfällt. Völlig erschöpft, nur damit ja nichts zerbricht. Aber in Wahrheit, manche Teller hätten schon längst abgenommen werden dürfen. Manche Teller hätten wir vielleicht einfach zu Boden fallen lassen können. Deshalb meine Frage, welchen Teller versuchst du vielleicht gerade in der Luft zu halten? Krampfhaft. Und welche Erwartungen sind dahinter? Und kommen diese Erwartungen, dass etwas funktionieren muss, wirklich von Gott? Denn Gott fordert von dir und von mir keine perfekte Balance. Er lädt uns stattdessen ein, in seine Nähe zu kommen. Und was wir am meisten brauchen, ist nicht ein perfekt ausbalanciertes Leben. Was wir brauchen, ist ein Gott, der mit uns im Unvollkommenen drinnen ist. Und wir dürfen uns von der Vorstellung verabschieden, dass unser Leben ständig perfekt ausbalanciert, völlig unter Kontrolle und am besten auch noch Instagrammable sein kann und soll. Weil das ist nicht Leben, weil Leben ist nicht perfekt. Und es ist auch nicht dazu gedacht, von uns kontrolliert zu werden. Und um ehrlich zu sein, möchte ich gar kein Leben leben, das von mir kontrolliert ist. Und natürlich tut es weh, wenn meine Pläne scheitern. Und ja, ich mache gerne Pläne. Ich träume gerne und stelle mir gerne meine Zukunft vor. Und wenn das scheitert, ja. Nicht schön. Natürlich ist es schwer, durch schmerzhafte Zeiten zu gehen. Aber ich würde ein Leben in Gottes Hand immer einem Leben vorziehen, das nur von meiner eigenen Kontrolle bestimmt ist. Ich möchte ein Leben haben, in dem Gott das Sagen hat. Warum? Weil, wann immer ich die Kontrolle an mich reiße, meistens eins von zwei Dingen passiert. Entweder halte ich etwas so krampfhaft fest, dass das, was ich kontrolliere, gar nicht wirklich sich nicht entfalten kann. oder ich halte etwas so fest und es explodiert. Ich könnte mir beides vorstellen. Bei einem Kind das und beim anderen Kind das. Eben, denken wir an meine Kinder oder an unsere Kinder oder an Kinder generell. Wenn Gott die Kontrolle hat und ich ihm dann dabei unterstütze, werden meine Kinder in all das hineinwachsen können, was er für sie vorbereitet, was er in ihnen sieht. Wenn ich aber die Kontrolle habe über ihren Werdegang und ihren Wachstum, können sie nur in das hineinwachsen, was ich sehe, was ich mir für sie wünsche. Und das wird immer kleiner sein, als was Gott in ihnen sieht. Und Gott über sie, also ihre Bestimmung. Seine Vorstellungen werden immer größer sein als meine Möglichkeiten. In Psalm 46, 11 heißt es, hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Und was für eine befreiende Einladung ist das. Ich muss nicht alles tragen. Ich muss meine Zukunft nicht absichern. Ich darf Gott Gott sein lassen. Ich möchte kein Leben führen, das von meiner Kontrolle bestimmt wird. Stattdessen möchte ich ein Leben führen, das von Hingabe zu ihm ist. Im Englischen gibt es dafür das Wort Surrender. Und es ist zum einen, wenn man es in Google, wenn man es eingibt ins Wörterbuch, dann ist es aufgeben. Aber es ist nicht, wir geben uns auf, aber wir geben uns hin. Es ist nicht Resignation. Es bedeutet nicht, dass ich die Hände in den Schoß lege und c'est la vie. Es bedeutet, dass ich mein Leben bewusst in Gottes Hand lege. Und das immer und immer und immer wieder neu. Surrender ist kein einmaliger Moment. Surrender ist ein Lebensstil. Ein Lebensstil, der jeden Tag neu sagt, Jesus, heute wieder nicht mein Wille, sondern deiner. Nicht meine Kontrolle, sondern deine Führung. Nicht meine Sicherheit, sondern deine Gegenwart. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich muss das manchmal öfter am Tag machen. Oder ich merke, wie ich Dinge versuche zu kontrollieren oder overthink. Und es ist immer wieder, okay Gott, ich gebe es wieder ab. Oder ich versuche zu performen. Hey Gott, ich lege mich wieder hin, gebe mich wieder hin. Es ist ein Lebensstil. Und das bedeutet nicht, dass wenn wir dann uns in dem üben, dass dann unbedingt der Schmerz verschwindet. Es bedeutet auch nicht, dass Gott dann sofort jede Situation ändert. Aber mittendrin verändert er mich. Und genau darin liegt der Unterschied. Ich gebe mich Gott nicht hin, damit er mein Leben nach meinen Vorstellungen verändert. Weil das wäre ja nur eine andere Form der Kontrolle. Ich gebe mich ihm hin, weil er Gott ist. Weil er gut ist und weil er vertrauenswürdig ist. Und Jesus nachzufolgen bedeutet nicht in erster Linie, ein besserer Mensch zu werden. Es bedeutet, dem eigenen Ego weniger Raum zu geben und Jesus immer mehr Platz. Und vielleicht fragst du dich, aber warum sollte ich so leben? Was ist denn daran ansprechend? Und ich habe gemerkt, und bin davon überzeugt, dass es die sicherste Art und Weise zu leben ist. Es ist sicherer, mein Leben in Gottes Händen zu wissen, als zu glauben, ich muss es alleine schaffen. In die Hände von demjenigen zu wissen, der mich liebt und der bereits alles für mich gegeben hat. Und indem ich mich hingebe, befähigt er mich dazu, macht er mich fähig, ein Leben zu leben, das größer ist als meine Umstände, das über meine Umstände hinausgeht. Er macht mich fähig, in meinen Umständen ein Segen zu sein, mitten in dem Unvollkommenen. Und zu meiner Bibelstelle, zu unserem Bibelabschnitt heute, 2. Korinther 4, 16, 9. Ich lese ihn noch einmal, weil das ist eine Bibelstelle, wo ich euch auch einlade, die darf sickern. Die darf sich formen. Die darf uns formen. Darum verlieren wir nicht den Mut, wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Und als ich diese Bibelstelle die ersten Male gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, er redet von dem Leben nach dem Tod. Das jetzt hier im Leben leiden wir oder ist es schwer und erleben wir alles Mögliche, aber dann, wenn das Leben hier vorbei ist und wir in der Ewigkeit leben, dann erfahren wir die Herrlichkeit. Und ich komme aber immer mehr drauf, dass ja, wir werden dann eine Herrlichkeit erfahren, die es hier einfach nicht gibt. Aber wovon auch hier gesprochen wird, glaube ich zutiefst, ist eine Herrlichkeit, die durch Jesus in uns schon zum Vorschein kommt und in uns entsteht und am Entstehen ist. Das heißt, es ist nicht eine Herrlichkeit, auf die wir warten und bis dahin leiden wir, sondern es ist eine Herrlichkeit, die gleichzeitig passiert und sich formt und immer mehr erlebbar ist. Wo wir immer mehr erleben, was es bedeutet, dass in unserer Schwachheit Christus diese groß wird. Und während wir inmitten von unserem Schmerz und inmitten von unseren Kämpfen, inmitten von unserer Schwachheit, verändert er eben genau, was die Bibel auch nennt, unseren inneren Menschen. Und diese Veränderung wird Bestand haben bis in alle Ewigkeit. Nicht nur für dieses Leben, sondern für die Ewigkeit. Und auch etwas, was ich einfach am Wahrnehmen, am Lernen und für mich am erfahren bin und verstehen bin, dass dieses Verändertwerden, Hingabe und Surrender tun wir nicht um der Veränderungswillen. Es geht hier nicht um eine Selbstoptimierung. Es geht hier nicht darum, aus jeder einzelnen Krise möglichst viel Wachstum rauszuholen. Es geht nicht darum, ein besserer Mensch zu werden, einfach um ein besserer Mensch zu werden, damit unser Leben besser funktioniert. Nein! Wir sterben zu uns selbst, um für den einen zu leben, der schon für uns gestorben ist und alles gegeben hat und wieder auferstanden ist. Und ja, gleichzeitig dürfen wir vertrauen, dass er alles zum Guten gebrauchen wird, für die, die ihn lieben. Und gleichzeitig dürfen wir erwarten, dass wir mitten im Leid verändert werden. Und gleichzeitig, ja, wir dürfen davon ausgehen, dass wir den Prozess einmal plündern werden. Und alles raus einfach erkennen werden, was Gott daraus gemacht hat. Aber wir geben uns ihm nicht hin, um ein bestimmtes Ergebnis von ihm zu bekommen. Das erste Ziel im Schmerz ist nicht mein Wachstum. Das erste Ziel im Schmerz ist Nähe. In unserer heutigen Zeit, vor allem die Millennials und dann die Gen Zs, man hört ganz viel von Growth Mindset. Und Growth und Growth und Growth, und es ist einfach dieses Growth Mindset. Und ich glaube, dass vor allem als Christen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, könnten wir dazu tendieren, und ich spreche hier auch aus meiner Erfahrung, dass wir in etwas fallen, das ich auf Englisch ein Self-Righteous Growth Mindset nenne. Eine selbstgerechte Wachstumsmentalität. Weil, dann, also wenn Hingabe zu einem Tool wird, wenn es zu einem, eben, wenn das Ziel von Hingabe, dann ist, okay, wenn ich mich hingebe, dann wird es ja besser, weil es zu einem Werkzeug wird. Und das verfehlt die halt ganze Pointe. Es verfehlt, worum es geht. Worum es geht, ist Nähe. Dass wir uns auf ihn richten. Paulus schreibt weiter in 2. Korinther, dann in 12, Vers 9, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wird meine Kraft ganz besonders an dir sein. Und wenn unser größtes Ziel ist, auf Jesus hinzuzeigen, dann genügt uns seine Gnade. Wir fixieren unsere Augen auf ihn. Und aus diesem Blick und aus dieser Nähe heraus entdecken wir, zu wem wir werden. Das Unsichtbare, wo er auch sagt, wir sollen uns dessen bewusst sein, dass er gerade unseren inneren Menschen formt, wird sichtbar werden. Und diese Veränderungen nehmen wir mit in die Ewigkeit. Wir bewegen uns näher zu Jesus und beziehen alles und beziehen aus ihm diese Fülle, die er für uns hat. Wie auch immer diese Fülle in deinem Leben aussehen mag, in der Phase deines Lebens, in der du bist. Und wir müssen uns, ich habe gelernt, dass wir uns dafür öffnen müssen, dass diese Fülle wahrscheinlich anders aussieht als das, was ich von jetzt von einem perfekten Solution denke. Und dass diese Fülle, die er hat, etwas Tiefes ist, das uns wirklich nachhaltig formt, von innen nach außen. Und ich glaube auch, ich weiß, dass genau von dem dieser Frieden auch kommt. Deshalb geben wir nicht auf. Wir mögen leiden, doch unser Geist, unser innerer Mensch wird jeden Tag erneuert. Unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind klein und von kurzer Dauer, was nicht heißt, dass sie nicht real sind, sondern verglichen mit der unvorstellbaren Herrlichkeit, die sie in uns bewirkt. Schau auf das Unsichtbare. Und ich habe mir die Frage gestellt, wer möchte ich denn in dem Ganzen werden? Wenn unser innerer, meine innere Frau, mein innerer Mensch geformt wird. Ich möchte ein Mensch werden, der radikal abhängig ist von Gott. Ich möchte ein Mensch werden, der die Kontrolle bewusst an Gott abgibt. Ein Mensch, der aus tiefster Überzeugung sagen kann, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ein Mensch, der innehalten kann und Gott Gott sein lassen kann. Ein Mensch, der keine Angst mehr davon hat, sein unperfektes Selbst zu zeigen, weil ich weiß, wer für mich ist. Und ich glaube, dass dann Sachen wie Friede und Freude, das sind Früchte davon. Aber wir können nicht Friede nachjagen und Freude nachjagen und den Früchten nachjagen, sondern wir müssen Jesus nachjagen und seiner Nähe. Und das, ein Nachjagen, ein Ausdruck des Nachjagens, ist für mich Surrender. Weil manchmal passiert der größte Wachstum, unser größtes Wachstum unseres Lebens, in den Saisonen unseres Lebens, die wir am liebsten ausgelassen hätten. Aber diese göttliche Gleichzeitigkeit wird dann möglich, wenn wir uns ihm vollkommen hingeben und zulassen, dass er uns formt. Und viel zu oft leben wir mit Stress, Angst und Anspannung, weil wir versuchen, Dinge festzuhalten, die aber niemals in unserer Hand, die er niemals für unsere Hand vorgesehen hat und für unsere Verantwortung. Wir tragen Verantwortung für Dinge, die nie für uns gedacht waren. Und natürlich gibt es Dinge, die in unserer Verantwortung liegen. Ich kann entscheiden, wie ich heute handle. Ich kann entscheiden, meine Gedanken bei Gott abzugeben. Ich kann entscheiden, mit Gott Zeit zu verbringen, in seinem Wort zu lesen, mit wem ich Zeit verbringe. Ich kann entscheiden, wie ich mich ernähre, ob ich genug schlafe, ob ich mich um mich kümmere. Ich kann entscheiden, zu vergeben, welche Stimmen ich in mein Leben sprechen lasse und welche Menschen mich prägen. Aber es gibt Dinge, die nicht in meiner Hand liegen. Ich kann nicht erzwingen, dass Menschen sich verändern. Ich kann Heilung nicht produzieren. Ich kann die Zukunft nicht absichern. Ich kann Gottes Timing nicht kontrollieren. Und genau da beginnt Vertrauen. Wo alles, was außerhalb von meiner Kraft liegt, bewusst in Gottes Hände abzulegen. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, was ist denn in meiner Kontrollzone? What's in my circle of control? In meinem Kreis von Einfluss, Verantwortung? Und was ist da draußen? Und das, was da draußen ist, wenn wir es loslassen, wenn wir es Gott abgeben, wenn wir es ihm hingeben, dann schaffen wir, dass dieser Bereich da draußen zu einem Territorium wird, in dem Wunder geschehen können. Nicht, weil ich nichts mehr tue oder weil ich aufgegeben habe, sondern weil ich anerkenne, dass Gott größer ist als meine Möglichkeiten. Dass seine Weisheit größer ist als meine, dass seine Kraft größer ist als meine. Und ich glaube, wir können in ganz vielen Bereichen unseres Lebens, und ich habe in der Vergangenheit gelernt in den letzten Jahren, dass es mir so viel Freiheit gebracht hat und auch Dinge in Bewegung gesetzt hat, wo ich erkannt habe, was ist nicht meins zum Kontrollieren. Was ist in dieser Beziehung nicht meines zum Kontrollieren? Was ist in dieser Freundschaft oder in dieser Arbeitsumstandssituation bei meinen Kindern? Wenn ich es aufhöre zu kontrollieren und abgebe, und wir verwechseln oft abgeben von aufgeben, dann mache ich Platz für den Heiligen Geist. Dann erlaube ich es zu einem Wunderterritorium, Territorium für Wunder zu werden. Und auch hier gibt es vielleicht Bereiche in deinem Leben, eine Beziehung oder deine Gesundheit, deine Kinder, deine Finanzen, die du heute aktiv aus deinem Kontrollkreis übergeben möchtest an ihn. Und in sein Wunderterritorium hinein. Und vielleicht lädt Gott dich heute ein, einen bestimmten Bereich nicht länger festzuhalten, sondern bewusst in seine Hände zu legen. Nicht, weil du aufgibst, sondern weil du glaubst. Und genau hier beginnt der Fokuswechsel. Deshalb lassen wir uns nicht von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Unser äußerer Mensch zerfällt und gleichzeitig wird unser innerer Mensch Tag zu Tag erneuert. Wir erleben Schmerz und gleichzeitig Hoffnung. Wir beten voller Glauben für Heilung und wir wollen uns noch viel mehr danach ausstrecken. Und gleichzeitig sehen wir den Schmerz und weinen mit den Leidenden. Wir leben mitten in dieser Spannung und wir müssen sie nicht auflösen. Wir dürfen sie mit Jesus leben. Denn die Frage ist oft nicht nur, was tut Gott gerade in meiner Situation, sondern ich denke, die Frage darf auch sein, bin ich denn bereit zu sehen, was Gott bereits tut? Und es braucht eine bewusste Entscheidung von uns, unseren Blick zu heben. Denn wenn wir nur auf das Sichtbare schauen, auf das Problem, auf den Schmerz, auf die Enttäuschung, auf das, was mir in meinem Leben oder in diesem Bereich meines Lebens fehlt, dann übersehen wir leicht das Unsichtbare, das Gott formt. Becky, Matthias, ihr könnt draufkommen. Ich glaube, dass, als ich mich für heute vorbereitet habe, vor allem heute am Vormittag, ich glaube, dass Gott zu einigen von uns im Raum, aber vielleicht auch zu einigen, die das online schauen, mitten in diese Gleichzeitigkeit sprechen möchte. Und dass Gott sagt, schau hierher. Nicht nur auf das, was dir Angst macht, nicht nur auf das, was dir fehlt, nicht nur auf das, was zerbrochen ist. Schau auf mich und schau, was ich hier tue. Vielleicht verändert Gott heute nicht zuerst deinen Umstand. Vielleicht verändert er zuerst dich. Vielleicht löst er nicht sofort das Problem, das dich beschäftigt. Aber er hat schon begonnen, deinen inneren Menschen zu erneuern. Vielleicht wartest du darauf, dass Gott in deine Situation wirkt. Und währenddessen wartet Gott darauf, dass er in dir wirken darf. Deshalb lade ich dich ein, leg ihm alles hin. Nicht, weil du aufgibst, ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil. Das ist der mutigste Schritt, den du machen kannst. Leg ihm alles hin, nicht weil du aufgibst, sondern weil du dich hingibst. Weil du ihm vertraust. Wenn wir unseren Blick von dem Sichtbaren lösen und auf Christus richten, geschieht etwas, das wir oft erst später erkennen. Aber nicht nur unsere Umstände sind in Bewegung, vor allem verändern wir uns. Und unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert und Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar. Und das ist die Gleichzeitigkeit des Evangeliums. Wir leiden und lehnen uns noch weiter in seine Gegenwart. Wir werden immer mehr okay damit, wenn Dinge nicht okay sind. Wir glauben, dass es gut werden wird. Aber es kann sein, muss es nicht. Es ändert, wenn Dinge nicht gut sind, ändert es nichts an meiner Nähe zu meinem Gott, an meiner Identität, wer ich in ihm bin, seine Tochter, sein Sohn. Göttliche Gleichzeitigkeit passiert dann, wenn wir die Kontrolle abgeben über den Outcome. Und vielleicht ist heute der Moment, an dem du aufhörst, darauf zu warten, dass alles anders wird. Vielleicht ist heute der Moment, an dem du stattdessen dein ganzes Leben hinlegst. Deine Kontrolle, auch die Kontrolle aufgrund von Fürsorge. deine Angst, deine Erwartungen, dein Schmerz, deine offenen Fragen, deine Verwirrung. Und du sagst, Jesus, ich sehe noch nicht, was du tust, aber ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Und ich entscheide mich, hinzusehen. Ich entscheide mich, dir zu folgen. Nicht mehr meine Wege und nicht mehr meine Art und Weise. Zeig mir deine in dem Ganzen. Denn vielleicht wartest du gar nicht auf Gott. Vielleicht wartet er gerade auf dich.